NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Antisemitismus boomt. Mal wieder. Auch in Subkulturen und Bewegungen, die ein emanzipatorisches Selbstbild kultivieren. Punk oder Techno, Hip-Hop oder Hardcore, Klimabewegung oder die queere Community. Das sagt nicht ich, sondern so steht's im Vorwort zu einem vor einiger Zeit erschienenen Buch. Judenhass Underground, Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen. Was genau damit gemeint ist, das wird uns gleich einer der Herausgeber erklären, Stefan Lauer von der Amadeo Antonio Stiftung. Ich bin Henning Cordes, herzlich willkommen, ihr hört Nachtclub Überpop. NDR Blue, Nachtclub Überpop, heute zum Thema Judenhass Underground im Gespräch mit Stefan Lauer und der ist ja auch schon in der Leitung. Moin Stefan.
Hallo Henning.
Also Judenhass Underground, herausgegeben hast du das Buch zusammen mit Nicholas Potter. Was genau hat euch dazu gebracht zu sagen, wir brauchen so ein Buch?
Naja, also die Geschichte dieses Bandes beginnt im Sommer 2021. Das war noch zum Lockdown, also noch zu Corona-Zeiten. Und damals hat die Berliner, eine queere Party in Berlin namens Buttons, Schluss gemacht mit dem Club, in dem sie jahrelang stattgefunden hat, nämlich dem About Plank. Und das ist ein Techno-Club in Berlin. Und das hat Buttons gemacht über Instagram, also über Instagram-Slides. Und da ging es um ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, um das Universum und die Sterne und so weiter. Aber es ging eben auch um Rassismusvorwürfe gegenüber dem Plank. Es gab Apartheidsvorwürfe gegenüber Israel. Es gab Boykottaufrufe. Es hatte offensichtlich etwas mit BDS zu tun, also der Boykottkampagne, die sich gegen den jüdischen Staat richtet, beziehungsweise gegenüber KünstlerInnen aus Israel und die einerseits fordert, dass eben keine KünstlerInnen aus Israel außerhalb des Landes auftreten sollen, aber gleichzeitig auch fordert, dass internationale KünstlerInnen nicht in Israel auftreten. Und Nicolas und ich haben uns persönlich angesprochen gefühlt sozusagen, weil wir beide uns zugehörig fühlen sozusagen zur Clubkultur, zur queeren Kultur in Berlin und haben deswegen einen Text geschrieben. Den haben wir auf Belltower News veröffentlicht. Das ist die journalistische Plattform der Amadeo Antonio Stiftung, da arbeiten wir beide. Und in diesem Text geht es eben darum, wie BDS agiert. Es geht um diesen Fall im About Plank in Berlin. Genau, dieser Text ist dann auch gut gelesen worden. Und für uns war das so ein bisschen dann der Anlass, darüber nachzudenken, wie funktioniert es denn in anderen Szenen, in anderen Subkulturen, die sich ebenfalls so als progressiv verstehen. Dann haben wir Leute zusammengesucht, die eben genauso wie wir aus diesen Szenen kommen, die das auch kritisch solidarisch betrachten und eben aber auch Antisemitismus, die auch diesen Antisemitismus kritischen Blick haben. Und die haben wir zusammengefunden und genau, daraus ist dann dieses Buch entstanden.
Du hast eben schon den Antisemitismus kritischen Blick angesprochen, aber vielleicht müssen wir jetzt zu Beginn auch nochmal ganz weit ausholen. Mhm. Über was sprechen wir eigentlich genau, wenn wir über Antisemitismus sprechen, wenn wir über Judenhass sprechen? Was verstehst du darunter?
Also wir haben uns in diesem Buch, beziehen wir uns auf die IHRA-Definition von Antisemitismus. Das ist die International Holocaust Remembrance Alliance. Das ist eine Definition, die ist von über 40 Staaten mittlerweile verabschiedet worden, von zahllosen NGOs, also Nichtregierungsorganisationen auf der ganzen Welt. Da wurde jahrelang dran gearbeitet. Es ist sozusagen, man könnte sagen, es ist der Goldstandard an Antisemitismus-Definitionen, den wir zu diesem Zeitpunkt haben. Es ist eine Arbeitsdefinition. Und in dieser Arbeitsdefinition, ich umschreibe die jetzt mit so ein paar Worten, heißt es, dass Antisemitismus quasi eine Wahrnehmung ist von Juden und Jüdinnen, die sich als Hass ausdrückt. Und zwar sowohl gegen Einzelpersonen als auch gegen deren Eigentum und aber auch gegen Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen Und dazu kommt aber eben auch noch, dass sich dieser Hass auch gegen den Staat Israel, der sozusagen als jüdisches Kollektiv verstanden wird, so heißt es auch in der Definition, dass er sich auch dagegen richten kann. Das ist quasi die Definition, die wir als auch ebenfalls als Arbeitsdefinition in diesem Band verwenden.
Im Buch schreibst du auch noch von Antisemitismus als, Zitat, Betriebssystem der Verschwörungsideologien. Was genau ist damit gemeint?
Das ist ein Begriff, den hat Annette Kahane geprägt, die Gründerin der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und also damit ist gemeint, dass Verschwörungsideologien eigentlich grundsätzlich überhaupt nicht ohne Antisemitismus funktionieren. Weil es eigentlich immer darum geht, und da wird eben der Antisemitismus strukturell. Also da funktioniert Antisemitismus, Judenhass, eigentlich auch ohne Juden. Denn die Art und Weise, wie Antisemitismus argumentiert, kann in dem Fall bei Verschwörungserzählungen auch funktionieren, ohne dass Juden oder Jüdinnen überhaupt mit in dieser Erzählung drin sind. Ja? Also das heißt, es geht zum Beispiel um die Leute, die im Hintergrund, die kleine Elite, die im Hintergrund die Fäden zieht, die Verschwörung, die ganz schnell eben dann doch zur jüdischen Weltverschwörung wird. Eine Erzählung, die wir schon seit Hunderten von Jahren kennen tatsächlich. Die Verschwörung eben, die Macht an sich ziehen will, die alles aus dem Hintergrund steuert. Also das alles sind halt so antisemitische Narrative, die wir schon ganz, ganz lang kennen und die bei Verschwörungserzählungen immer mitschwingen und die dann gegebenenfalls sogar ohne Juden oder Jüdinnen funktionieren. Wir haben das bei der Corona-Pandemie an ganz vielen Stellen gesehen, aber Verschwörungserzählungen gibt es ja auch schon vorher und auch da ist es eigentlich immer die gleiche Geschichte.
Also dass dann anstelle des Juden oder der Jüdin in diesen Erzählungen irgendein Platzhalter gesetzt wird oder wie genau geht die Argumentation?
Naja, genau, also die Argumentation ist da so ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn wir jetzt nochmal bei Corona bleiben zum Beispiel, da gab es ja ganz viele Verschwörungserzählungen rund um Bill Gates. Und also dass er uns impft alle, ohne dass wir das wollen, dass das eine sogenannte Plandemie ist, die unter anderem von ihm gesteuert worden ist. Bill Gates ist nun nicht jüdisch, so. Aber diese Erzählungen darum herum, die funktionieren eben ganz genauso. Also sprich, die Elite, ja, die im Hintergrund das alles plant und das dann irgendwie so durchsetzt, gegen den Willen des Volkes, in Anführungszeichen. Und das ist das, was sich da wiederholt. Oder aber, es geht auch sehr viel direkter, wenn wir zum Beispiel auf Angela Merkel schauen, und zwar auch schon vor der Corona-Pandemie, weil Angela Merkel wird in ganz vielen, auch in so Reichsbürgerkreisen, oft als jüdisch markiert. Also es wird behauptet, sie sei jüdisch, um sie sozusagen abzugrenzen, ebenfalls wieder von dem Volk. Ja, also als quasi Person, die von außen Einfluss nimmt und die von außen quasi an dieser Verschwörung arbeitet. Und so kann man halt sehen, wie Antisemitismus auch ohne Juden funktionieren kann. Und das ist, wie gesagt, also das nennt man in der Antisemitismusforschung strukturellen Antisemitismus.
Gibt es denn Schätzungen, wie groß die Gruppe derjenigen, die diese Ideologien glauben, überhaupt ist? Also haben wir es hier mit einer Handvoll Spinnern zu tun oder sind solche Ideen durchaus weiter verbreitet?
Naja, also in dem Buch, und das finde ich ist eigentlich auch so eine spannende, also ist so eine der spannenden Dinge, die für mich auch nochmal so sehr, sehr viel klarer geworden sind, als wir das Buch geschrieben haben, beziehungsweise die unsere Co-Autorin auch so unsere, die Texte uns geschickt haben, ist, dass Antisemitismus sich in sehr vielen unterschiedlichen Arten und Weisen auch zeigt. Und wenn wir auf unterschiedliche Szenen schauen, jetzt in Judenhass Underground, dann zeigt sich der Antisemitismus auch unterschiedlich. Also wir haben gerade jetzt schon über Verschwörungserzählungen gesprochen. Das ist zum Beispiel eine Form des Antisemitismus, den wir oft im Hip-Hop gesehen haben. Wir haben aber auch zum Beispiel die verkürzte Kapitalismuskritik, also etwa die Erzählung von ja, wir hier unten und die da oben, das reiche 1%, das die 99% irgendwie so manipuliert beziehungsweise kontrolliert. Auch das ist eine Geschichte, die es schon sehr, sehr, sehr lange Zeit gibt. Das ist etwas, was wir zum Beispiel viel im Hardcore gesehen haben oder auch im Punk. Dann haben wir halt immer wieder aber auch den israelbezogenen Antisemitismus. Das ist eine Form des Antisemitismus, die wir zum Beispiel gesehen haben sehen in der Clubkultur, in sehr starker Form auch in der queeren Community oder auch in der Klimabewegung. Da richtet sich eben diese Abneigung, dieser Hass vor allen Dingen oder sehr stark auf Israel, beziehungsweise auf antisemitische Narrative rund um den jüdischen Staat. So. Die Frage der Verbreitung, also das ist vor allen Dingen, also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, bei Judenhass Underground, wir haben das geschrieben aus unseren Szenen heraus. Ja, also wie ich schon gesagt habe, auch mit einem kritisch-solidarischen Blick. Wir wollen damit ja auch unsere Szenen sozusagen ansprechen. Das bedeutet aber keineswegs, dass Antisemitismus nur ein Problem der Linken ist oder von subkulturellen Szenen oder von emanzipatorischen Subkulturen, wie es im Untertitel heißt, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Da kommen wir dann nämlich auch wieder auf die Zahlen zurück, und zwar in unterschiedlichen Studien, also beispielsweise der Mitte-Studie, der Leipziger Autoritarismus-Studie, aber auch früher in den Sinus-Studien hat sich immer wieder gezeigt, dass es einen großen Teil der Gesellschaft gibt, also eine gewisse Menge, die liegt zwischen 20% und 25%, die antisemitischen Statements sozusagen zustimmt, ja, die da überhaupt gar keine Hemmungen hat, das auch laut zu sagen. Und diesen Anteil der Gesellschaft, den findet man sicherlich in linken Zusammenhängen, den findet man aber auch, und ich glaube, das ist auch eigentlich sehr viel wichtiger, auch in der Mitte der Gesellschaft und selbstverständlich auch am rechten Rand der Gesellschaft. So. Also das heißt, es ist wirklich kein Problem, was man jetzt nur in Subkulturen oder nur in emanzipatorischen Kreisen findet.
Die Mittelstudie habe ich hier auch tatsächlich vorliegen, also Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung zu 2020-21 heißt es da, 31% der Deutschen stimmen dem folgenden Satz ganz oder teilweise zu: Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. Also es scheint tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten zu betreffen. Ich möchte nochmal auf etwas hinaus, das du eben angedippt hast. Ihr zeigt in eurem Buch ja explizit auch auf den linken Antisemitismus, also rechter Antisemitismus, wie der aussieht, ich wage das mal zu behaupten, können sich die meisten Menschen erschließen. Aber was ist nun mit dem linken Antisemitismus? Also wenn ich Linke beschreiben müsste, dann fallen mir vor allen Dingen Leute ein, die zumindest vorgeben, sehr viel Wert darauf zu legen, auf Schutz von Minderheiten, Brüderlichkeit und so etwas. Also wie kommen gerade diese Leute an den Antisemitismus?
Naja, also du hast es ja schon gesagt, also Linke versuchen sich, oder emanzipatorische Leute, die sich grundsätzlich emanzipatorisch einschätzen, versuchen sich gerne auf die Seite der Schwächeren zu stellen. So. Der Antisemitismus, also vor allen Dingen der israelbezogene Antisemitismus, bietet ein ganz einfaches Narrativ. Da gibt es nur eigentlich die Guten und die Bösen. Das heißt, auf der einen Seite sind die Unterdrückten, das sind die PalästinenserInnen, auf der anderen Seite sind die Unterdrücker, das sind die Colonizer, also sprich die Israelis. Und es ist ganz einfach, oder beziehungsweise es wird erzählt, dass es eine ganz einfache Geschichte ist und schlussendlich auch eine ganz einfache Entscheidung, auf welcher Seite man da steht, auf welcher Seite man bei den Guten ist. Das ist leider was sehr gut greift. Wir erleben, glaube ich, auch gerade aktuell besonders in der Linken, so eine Renaissance des Antiimperialismus. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also so ein sehr, sehr einfaches Bild von Gut und Böse. Ein sehr einfaches Bild von den Unterdrückten und den Unterdrückern. So. Das war, glaube ich, in der Linken auch schon mal eine Zeit lang anders. Da gibt es auch ein ganz interessantes Gespräch in unserem Buch dazu mit Massimo Perinelli und Ben Salomo über diesen Antisemitismus von links. Und Massimo Perinelli ist ja einer der Mitgründer von Kanakatak, also einer migrantischen Selbstorganisation aus den Nullerjahren, beziehungsweise aus den 90er-Jahren und Nullerjahren, der spricht da sehr, sehr eindrücklich, finde ich, darüber, wie sich das auch nochmal geändert hat. Ne? Also wie dieser Backlash, dieser antiimperialistische Backlash sozusagen jetzt auch gekommen ist und jetzt, in dem wir aktuell uns sozusagen auch befinden halt. Ne? Also wo es diese sehr, sehr einfache Einteilung geht in Gut und Böse. Naja, und also da gießen halt Kampagnen wie BDS eben auch noch so Öl ins Feuer, weil die eben an sich eben genau auf diese gleiche Klaviatur sozusagen drücken, beziehungsweise genau die gleiche Klaviatur benutzen und ebenfalls halt so ein ganz vereinfachtes Bild zeichnen des Konflikts, wo es nur Gut und Böse gibt und wo man sich auch sehr, sehr leicht positionieren kann, unter anderem eben mit Hashtag-Kampagnen, die wir in unterschiedlichen Szenen beobachten und wo Leute sehr, sehr unter Druck gesetzt werden, auch mit E-Mails, mit Massen-E-Mails. Das ist, glaube ich, die Erklärung dafür, warum das tatsächlich so erfolgreich ist und warum es so viele Leute gibt, die dem anhängen.
In die Szenen und in die ganzen Hashtag-Kampagnen, da will ich gleich unbedingt nochmal reinspringen. Vorher aber nochmal eine grundlegendere Frage. Also gerade Menschen, die vielleicht gar nicht mal dem Staat Israel übel gesonnen sein wollen, sondern also vielleicht einfach nur der Politik israelischer Regierung, da ist dann schnell die Rede von dieser, in Anführungsstrichen, Antisemitismus-Keule. Also man dürfe Israel ja gar nicht kritisieren. Und wie siehst du das? Also wird zu leichtfertig vielleicht herumgeworfen mit Begriffen wie Judenhass, wie Antisemitismus?
Naja, also man kann, du hast es in deiner Frage ja auch gerade schon getan, man kann ja sehr leicht eigentlich unterscheiden. Kritisiere ich die Aktionen, die Entscheidungen, die Policies einer israelischen Regierung oder kritisiere ich sozusagen die Existenz Israels? Es gibt ja diesen relativ berühmten 3D-Test, Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards. Das ist zum Beispiel etwas, was man anwenden kann, wenn man wissen möchte, ist das, was ich jetzt hier sage oder was da gesagt wird, ist das eigentlich antisemitisch oder ist es das nicht? Ich frage mich halt immer auch, wenn ich mich umschaue, wenn ich zum Beispiel schaue auf die Unis jetzt gerade aktuell, auf diese ganzen Protestcamps, in die Talkshows oder zum Beispiel auf die größte Kunstmesse Deutschlands, die Documenta, über die wir auch ein Kapitel haben im Buch, dann habe ich eigentlich nicht den Eindruck, dass Antisemitismus so eine unterdrückte Meinung ist, beziehungsweise diese Israel-Kritik, so eine sogenannte Israel-Kritik, so eine unterdrückte Meinung ist, die man überhaupt nicht sagen kann, sondern vielmehr ist es ja so, dass dieser Vorwurf eigentlich des Antisemitismus, das ist mein Gefühl, der wiegt sehr, sehr viel stärker als der Antisemitismus selbst. Da auch nochmal bei der Documenta ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel. Davor haben sehr, sehr viele Leute, jüdische Organisationen hauptsächlich und Juden und Jüdinnen davor gewarnt, da kommt was auf uns zu. Da werden BDS-UnterstützerInnen sehr, sehr laut sein. Da wird es zu Antisemitismus kommen.
Und vielleicht muss man zwischendrin noch mal ganz kurz sagen, was da eigentlich war bei der Documenta. Also da ist ja mindestens dieses große, ich glaube, es war ein Gemälde, nicht? Gegeben, was sehr kritisiert wurde.
Also es war sozusagen am ersten Tag wurde dieses Gemälde von einer indonesischen Künstlergruppe enthüllt. Und auf diesem Gemälde waren Bilder zu sehen, wie sie auch hätten im Stürmer abgedruckt sein können. Also Karikaturen von Juden und Jüdinnen, von großen Hakennasen, von Schläfenlocken, von Tiervergleichen und so weiter. Und dann, aber davon abgesehen, gab es auch auf dem Rest dieser Veranstaltung, wie gesagt, der größten Kunstmesse der Welt oder Deutschlands zumindest, der wichtigsten, gab es islamistische, israelfeindliche Propaganda. Also zum Beispiel bei den Tokyo Reels. Es ist sozusagen eine Dokumentation gewesen von linksextremen Videos aus Japan von einer japanischen Terrororganisation, die sich quasi positiv auf den palästinensischen Terror bezogen hat. Und es waren auch noch andere Dinge zu sehen. Also es kam immer wieder zutage. Nun war aber die Reaktion darauf, war eben die Reaktion auf den Antisemitismusvorwurf, die wir sehr, sehr oft erleben, nämlich dass eigentlich über den tatsächlichen Antisemitismus überhaupt nicht gesprochen wird und auch nicht darüber gesprochen wird, wen das betrifft, nämlich Juden und Jüdinnen, sondern es wird vielmehr über diesen Vorwurf gesprochen. Also es wird darüber gesprochen, ist es denn jetzt Antisemitismus oder ist es das nicht? Was Juden und Jüdinnen darüber denken, das ist leider dann oft egal. So, das ist, glaube ich, das, was da am Ende immer mitschwingt.
Jetzt haben wir eben schon ein bisschen gesprochen über die Kunstszene, über die Documenta. Also euer Sammelband widmet sich ja auch noch einer ganzen Reihe anderer Themen. Clubkultur, Hip-Hop, Punk, Hardcore, aber auch die ebenfalls erwähnte queere Community, Feministinnen und auch der Klimabewegung. Es ist also ein ziemlicher Rundumschlag. Also ich glaube auch nicht, dass wir das heute alles unterkriegen hier in der Sendung, aber lass uns mal an ein paar Stellen vertiefen. Zum Beispiel an den eben schon erwähnten Hashtags. Wo es Musik gibt und wo getanzt wird, da scheinen die Hashtags for Palestine ziemlich nah zu sein. Es gab einen Hashtag DJs for Palestine, Hashtag Artists for Palestine, Hashtag Musicians for Palestine. Und unter diesen Schlagworten haben sich in den vergangenen Jahren unter anderem Bands wie Rage Against the Machine oder Portishead versammelt und mal naiv raufgeschaut auf die Sache. Also da könnte ich ja jetzt denken, die sind alle für Palestine, Palästina. Ja, sollen sie doch. Die Kritiker, Kritikerinnen vermuten aber wahrscheinlich eher, dass man das For Palestine in diesen Hashtags getrost mit Against Israel austauschen könnte. Also die scheinen in den vergangenen Jahren jedenfalls darin ein sehr großes Anliegen gefunden zu haben. Wo kommt das her?
Also da muss ich, glaube ich, nochmal so ein bisschen weiter ausholen. Antisemitismus ist eben auch nicht nur diese Ablehnung oder dieser Hass gegenüber Juden und Jüdinnen als real existierende Personen, die jetzt in diesem Moment tatsächlich uns gegenüberstehen oder die jetzt hier sind, sondern Antisemitismus ist eben mehr. Antisemitismus ist auch die Ablehnung der Moderne bei vielen Menschen. Es ist auch vor allen Dingen eine Kulturtechnik. Denn antisemitische Narrative und antisemitische Erzählungen sind ja nicht neu. Die sind auch keine Erfindung des Nationalsozialismus, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange. Also ohne den christlichen Antijudaismus braucht man darüber zum Beispiel eigentlich gar nicht zu sprechen. Und sozusagen mit dem Beginn des Christentums fängt auch der Antijudaismus an. Diese Geschichte ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Und das bedeutet auch, dass diese Narrative normalisiert sind und Teil geworden sind des westlichen Kodex sozusagen halt. Und dazu kommt aber eben auch der muslimische Antisemitismus, der sowohl aus sich selbst heraus ein eigener Teil ist, als aber eben auch von einem kolonialistischen Einfluss tatsächlich ja auch dominiert worden ist zum Teil. Und so, also an dem Punkt sind wir jetzt sozusagen, ne? Deswegen glaube ich, also man muss Antisemitismus als Kulturtechnik begreifen. Und ich glaube, so lässt sich auch erklären, warum das so leicht von vielen Leuten angenommen wird, beziehungsweise warum diese Narrative so leicht übernommen werden und man sich dem so leicht anschließen kann, weil sie halt eben auf einer Klaviatur spielen, weil sie auf Tasten drücken, die wir ganz genau kennen, wo wir ganz genau wissen, was ist damit eigentlich gemeint oder die Teil geworden sind unseres Verständnisses von Kultur, von allem Möglichen halt so. Genau.
Was ich an dieser Stelle noch interessant finde, aber vielleicht ist das auch nur meine persönliche Brille. Wenn ich an Tanzveranstaltungen vor, sagen wir, 20 Jahren denke, das mag auch daran gelegen haben, dass ich eigentlich vom Dorf komme und dass da möglicherweise Tanzveranstaltungen weniger politisiert sind, als sie das in Städten sind. Da ist es mir zumindest nicht so sehr aufgefallen, dass das so eine bedeutende Rolle gespielt hat, ne? Also was hat die Tanzfläche denn in den vergangenen Jahren, sollte das stimmen, so sehr politisiert und also dann speziell mit Blick auf den Nahostkonflikt? Also ich habe verstanden, die Sachen waren immer da, aber zumindest in meinen Augen, ich hatte den Eindruck, vor 20 Jahren waren sie nicht so manifest.
Also ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wo man hinschaut. Also gerade wenn wir jetzt auf die Clubkultur schauen, ja, also oder auf Techno, auf diesen Bereich jetzt auch so im Buch, dann ist es schon was, wo diese BDS-Bemühungen auch zu einem großen Teil in den Metropolen stattfinden. Genau, also das ist schon etwas, was große Clubs erfahren, was Promoter, was Booker erfahren, die in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, auch Leipzig, Dresden und so weiter halt so aktiv sind. Wenn wir jetzt auf die Tanzflächen in den Dörfern schauen, auf den Techno-Club in kleineren Orten, dann ist es womöglich nicht so ein großes Thema. Aber ich glaube, man kann trotzdem auch nicht ausklammern, dass die Clubkultur, Techno, das alles ja schon trotzdem auch eine politische Bewegung ist halt. Also in ihren Ursprüngen zumindest halt. Also wenn wir nach Detroit schauen zum Beispiel, wo Techno entstanden ist, dann ist es ja schon auch eine Bewegung gewesen von Schwarzen hauptsächlich, auch von queeren Leuten, von Drag Queens, aus der LGBTQ-Szene, die das auch so als ein Selbstverwirklichung so gesehen haben. Klar, heute jetzt, ne, ist also, das ist natürlich ohnehin so eine Frage des Blicks auf diese Szenen. Also wir sprechen über emanzipatorische Subkulturen. Die Frage ist natürlich, inwiefern die Clubkultur oder auch zum Beispiel der Hip-Hop, inwiefern das tatsächlich Subkulturen sind, ja. Also zumindest jetzt in dem jetzigen Zustand sozusagen, weil klar, also Hip-Hop ist die kommerziell erfolgreichste Jugendkultur sicherlich auch auf der ganzen Welt. Genauso dahinter kommt dann mit Sicherheit ganz schnell Techno oder elektronische Musik so. Aber es hat natürlich auch so ein bisschen was mit dem Selbstverständnis zu tun, wieso wir die so einordnen. Ne? Also die sehen sich natürlich ja selbst trotzdem irgendwie als subkulturell beziehungsweise als emanzipatorisch im weitesten Sinne. Es gibt sicherlich einen Unterschied zwischen Stadt und Land, zwischen Metropolen und Dörfern und so weiter. Aber ich glaube, dass diese Politik trotzdem auch immer so ein bisschen mitschwenkt.
Du hast eben die Kampagne BDS nochmal erwähnt. Du hast vorhin schon so ein bisschen erklärt, was die eigentlich wollen. Vielleicht können wir da nochmal ein paar Minuten drauf verwenden. Mhm. Wer ist BDS eigentlich und was genau treiben die eigentlich in der Clubkultur und im weitesten Sinne in der Musikkultur?
Genau, also BDS, die drei Buchstaben, ist eine Abkürzung, steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Und es ist eine Kampagne. Die geht sozusagen in zwei Richtungen. Das ist einerseits die Forderung, dass israelische KünstlerInnen nicht außerhalb Israels im Westen, in Anführungszeichen, auftreten sollen. Oder dass es verhindert werden soll, dass das passiert. Das betrifft DJs, das betrifft SängerInnen-Bands und so weiter. Und aber umgekehrt heißt es auch oder versuchen die auch durchzusetzen, dass westliche KünstlerInnen, DJs, Booker und so weiter nicht in Israel aktiv werden. Also, dass keine israelischen DJs gebucht werden, dass DJs nicht in Israel auflegen, in Clubs auflegen, dass Bands nicht dort spielen. Das betrifft durchaus auch größere Bands. Es gab immer wieder Boykottaufrufe gegen zum Beispiel Radiohead oder Madonna, die sich dagegen gewehrt haben und die das dann nicht angenommen haben. Allerdings andere KünstlerInnen, zum Beispiel Lana Del Rey ist ein Beispiel, aber es gibt auch zahllose andere, sehr viele auch aus der elektronischen Musikbranche, die dann einknicken vor diesen Boykottaufrufen. Die machen das unter anderem mit Massen-E-Mails. Also da gibt es auch ein Interview im Buch mit Rosa Jelinek und mit Hengame Yagovifara. Hengame berichtet darüber, wie da E-Mails geschickt wurden, E-Mails empfangen wurden, die immer gleich formuliert worden sind. Also es waren offensichtlich so ein vorformulierter Text, der da geschickt worden ist und wo Leute dann dazu aufrufen, dass gewisse Clubs, gewisse Orte, die vermeintlich zu Israel freundlich sind, boykottiert gehören. Und so funktioniert diese Kampagne eben ganz oft. Das funktioniert, es geht bei BDS nicht nur um diesen kulturellen Boykott, sondern es geht auch um es geht eigentlich auch um den wirtschaftlichen Boykott. Ich würde sagen, da ist die Kampagne am wenigsten erfolgreich. Dann geht es aber auch um den akademischen Boykott. Das heißt, es geht auch darum, dass keine israelischen WissenschaftlerInnen eingeladen werden, dass internationale WissenschaftlerInnen nicht nach Israel reisen sollen, dort forschen sollen. Das ist vor allen Dingen außerhalb von Deutschland tatsächlich leider zum Teil recht erfolgreich auch. Da gibt es immer wieder Berichte. Gerade jetzt kürzlich habe ich gelesen, dass in die Universität Helsinki sich da sehr, sehr klar positioniert hat und jetzt keine israelischen WissenschaftlerInnen mehr einladen will. Tatsächlich seit gestern wurde ja der aktuelle Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass BDS dort als Verdachtsfall, als extremistischer Verdachtsfall genannt wird. Das hat tatsächlich meiner Meinung nach auch eine gute Gründe. Also BDS versucht sich als friedlich zu verkaufen. Also der friedliche Boykott, eine friedliche Möglichkeit, etwas zu tun gegen die Besatzungspolitik, für die palästinensische Sache angeblich. Tatsächlich ist es aber so, dass das eigentlich nicht so friedlich ist, wenn man da mal genau hinschaut, wer da nämlich eigentlich dahinter steckt. Das ist im Übrigen eigentlich nicht so kompliziert, das rauszufinden, aber genau, ist trotzdem, ja, viele Leute schauen eben nicht so genau hin. Vielleicht auch deswegen, was ich eben schon erwähnt habe, dass diese Forderungen einfach sehr, sehr niedrigschwellig sind, man sich dem sehr, sehr leicht anschließen kann.
Jedenfalls, wer steckt denn dahinter?
Naja, also BDS wurde 2005 gegründet. Dieser Gründungsaufruf wurde von mehreren hundert Organisationen unterschrieben und von Nummer eins dieses Gründungsaufrufs steht das Council of National and Islamic Forces in Palestine. Das ist eine Organisation, die wurde 2001 gegründet, während der zweiten Intifada. Und zu dieser Organisation gehören ebenfalls wiederum an erster Stelle die Hamas, die PFLP und der Islamische Dschihad. Das wiederum sind drei Organisationen, die unmittelbar beteiligt waren am 7. Oktober, also an den Massakern von 7. Oktober. Und das sind eben auch die Organisationen, die federführend sind bei BDS, also bei der Organisation von BDS vor Ort direkt. Da ist es eigentlich dann nicht verwunderlich, dass eine Organisation ist, die man als antisemitisch bezeichnen würde.
Du hast eben vor etlichen Minuten auch schon erwähnt, wen ihr eigentlich erreichen wolltet mit eurem Buch, nämlich die eigene Szene, wenn ich richtig zugehört habe, die eigenen Kreise. Und ich habe beim Lesen des Buches immer wieder mal gedacht, es wirkt wirklich so, es liest sich so wie ein sehr berlinerisches Buch. Ist da etwas dran?
Ja, also das ist eine gute Frage, weil das habe ich auch öfters mal gedacht, also während wir das Buch geschrieben haben beziehungsweise so zusammengestellt haben. Ich glaube, das ist an einigen Stellen stimmt es, also gerade wenn wir mit dem Blick auf die queere Szene beispielsweise. Also ich glaube, da ist eben die Berliner Szene eine besondere, dadurch auch, weil sie halt ganz, ganz besonders international ist. Und glaube ich, damit auch so ein Alleinstellungsmerkmal hat und auch was eine sehr positive Sache ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch dazu führt, dass der Blick auf Israel, auf Israel bezogenen Antisemitismus einer ist, der von BDS tatsächlich eben auch mitgeprägt so ist. Das Gleiche gilt vielleicht so ein bisschen für die Clubkultur. Darüber haben wir eben gerade schon so ein bisschen gesprochen. Aber ich würde trotzdem auch sagen, also wir sind ja mit dem Buch jetzt auch viel unterwegs. Das heißt, wir sind in besetzten Häusern, in AZs, in Clubs, in Kneipen, manchmal auch an Unis und stellen das Buch vor, machen da Lesungen und so in unterschiedlicher Konstellation mit unterschiedlichen AutorInnen zusammen. Und wir sehen schon, dass diese Fragen auch außerhalb Berlins und auch außerhalb der großen Städte zum Teil ein großes Thema sind auf jeden Fall. Also gerade eben dieses Erstarken von antiimperialistischen, von ja autoritären roten Gruppen zum Beispiel. Ne? Das ist eine Sache, davon hören wir eigentlich in ganz Deutschland. Wir hören auch davon dem Versuch immer wieder jede, also vor allen Dingen antirassistische Bündnisse, aber auch feministische Bündnisse, auch eben Klimabewegung zu übernehmen. Also wo ja vermeintlich pro-palästinensische Gruppierungen versuchen, das zu kapern und das zu übernehmen. Das ist eine Geschichte, die erleben wir in ganz Deutschland tatsächlich. Also es ist, ich würde sagen, in einigen Aspekten hast du recht, aber auch in vielen anderen Aspekten ist es ein Buch, was die Berliner Blase auch verlässt und was, glaube ich, auch woanders seine Validität sozusagen findet.
Du hast jetzt eben auch schon die ganzen Veranstaltungen angesprochen, die ihr gemacht habt in Berlin, außerhalb Berlins. Wie ist es denn jetzt in den letzten paar Monaten, denn es ist ja schon ein paar Monate draußen, wie ist es aufgenommen worden, das Buch?
Es ist im Großen und Ganzen positiv aufgenommen worden. Es gibt auch immer wieder mal Kritik. Es gibt Leute, die kritische Fragen stellen. Das finde ich aber auch total in Ordnung. Sehr, sehr wenige Male gab es tatsächlich drastischere Störungen, also wo Leute uns beschimpft haben, uns angeschrien haben und so weiter. Das ist sehr selten passiert. Das sind natürlich dann sehr oft, das sind wie so oft halt, ne? Das sind dann die Geschichten, die man so am stärksten so im Gedächtnis behält. Aber wenn man das auf das Ganze halt schaut, wie oft wir jetzt das Buch vorgestellt haben, ist es tatsächlich nur sehr, sehr selten passiert. Genau. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es sehr positiv aufgenommen worden und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir mit diesen Lesungen so einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich eben auch Leute treffen, dass sich neue Bündnisse vielleicht bilden von Leuten, die Antisemitismus kritisch denken, die so ähnlich wie wir und unsere Co-Autorinnen auf ihre eigenen Szenen blicken und sehen, es gibt da ein Problem und daran müssen wir was ändern. Also wir müssen vor unserer eigenen Tür irgendwie so ein bisschen kehren und wir müssen, also genau, weil ich glaube, nur dann kann man Antisemitismus tatsächlich nachhaltig bekämpfen, wenn man das tut. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, wie gesagt, dass Diese Veranstaltung, sicherlich auch viele andere Bündnisse, die sich in den letzten Monaten neu gefunden haben, da mithelfen, das zu tun und da so einen neuen Blick vielleicht zu entwickeln.
Wie gesagt, das Buch ist ja jetzt schon eine ganze Weile draußen. Also es ist auch vor den Hamas-Angriffen im Oktober entstanden. Mhm. Würdet ihr denn mit dem Wissen, was alles danach kam, nochmal genauso vorgehen? Würdet ihr es genauso nochmal veröffentlichen oder wo müsste gegebenenfalls geändert werden?
Also was wir immer wieder hören, wenn wir mit unseren Co-AutorInnen darüber sprechen, über genau diese Frage, die du auch gerade gestellt hast, dann kommt sehr oft, dass der 7. Oktober eben insofern eine Zäsur war, dass wir heute unversöhnlicher vielleicht über einzelne AkteurInnen sprechen würden oder auch unversöhnlicher mit denen interagieren würden, als wir das vorher getan hätten. Also wo vorher, gerade wenn es um Bündnispolitik geht, wo man eventuell halt ja über Differenzen hinwegschaut, um sozusagen so ein gemeinsames Ziel zu erreichen, dass man das eventuell weniger machen würde. Ich glaube, das ist so ein Learning sozusagen, was wir hatten. Was ich auch so grundsätzlich sagen kann, ist, ich habe es ja schon erwähnt, also im Sommer 2021 haben wir angefangen, an dem Buch zu arbeiten. Im September 2023 ist es rausgekommen. Also es waren gut 2 Jahre, in denen wir mehr oder weniger intensiv daran gesessen haben. Und in dieser Zeit, also mir geht es sehr oft so, wenn ich mich sehr lange mit so einem Thema auseinandersetze, hat man ja natürlich auch Zweifel. Also man hat schon irgendwie so, oder ich habe schon öfters auch gedacht, naja, ist es jetzt nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen alarmistisch, was wir da schreiben? Oder ist es vielleicht nicht irgendwie übertrieben? Oder vielleicht meinen die es ja auch nicht so? Oder vielleicht ist es ja, ja, weiß ich nicht, ne? Also ich hatte da schon immer wieder auch, wo ich dachte, naja, gut, vielleicht ist es, Vielleicht übertreiben wir oder so, ne? Und wie gesagt, dann 1. September ist das Buch erschienen und dann war der 7. Oktober. Und was dann passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich schon überrascht auch. Diese Intensität des Antisemitismus und dieses sehr, sehr eindeutige, sich auf die Seite von Terror stellen und auch das Leid, und auch so Übergriffe gegenüber ZivilistInnen, gegenüber Juden und Jüdinnen quasi so zu ignorieren oder sogar gut zu heißen, zu feiern in einigen Fällen, das hat mich schon überrascht. Und das wird, also genau, das war so etwas, wo ich auch oft so denke, ja, also das würde ich vielleicht heute zum Teil auch anders, vielleicht stärker nochmal in den Vordergrund stellen und nochmal anders drüber sprechen, ja.
Stichwort, was anders schreiben, über etwas anders sprechen. Ich habe auch ein paar kritischere Rezensionen gelesen und gehört. Also gibt es denn eine Kritik, bei der ihr sagt, ja, können wir verstehen?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, also ich möchte jetzt wirklich nicht überheblich klingen, auf gar keinen Fall, aber ich sag ganz ehrlich, ich stehe eigentlich hinter allem, was in diesem Buch steht, immer noch. Ganz genauso wie am 1. September und wie am ersten Tag, als das Buch rausgekommen ist. Es gibt so grundsätzliche Kritik, ne? Also einfach auch so ein bisschen so an der Form irgendwie des Buches. Immer wieder kommen Leute auf uns zu und sagen, ach, das Buch, das hat ja gar keine Fußnoten, das ist ja ganz grässlich. Dann sage ich immer, naja, wir wollten kein Wissenschaft Werk schreiben, sondern wir wollten journalistischen Text schreiben im Endeffekt halt. Also etwas, was auch leicht zugänglich ist, was viele Leute verstehen können, worüber man leicht sprechen kann. So. Genau, das ist so eine Kritik. Gut, jetzt eine grundsätzliche Kritik daran, inwiefern jetzt israelbezogener Antisemitismus beispielsweise existiert oder nicht, das würde ich jetzt auch nicht annehmen. So, ne? Also da bin ich relativ stringent so und ich glaube, da sind auch unsere Co-Autorinnen ganz so auf derselben Linie. Ich würde schon tatsächlich sagen, ich stehe weiterhin hinter diesem Buch, ja.
Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Also ich nehme mal an, dass es eine bleibt. Hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was du antwortest. Ich hänge jetzt nicht drin in eurer Berliner Szene. Und ich nehme mal an, so die allermeisten derjenigen, die hier zuhören, womöglich auch nicht. Habe ich mir das jetzt, wenn ich mir da die Clubkultur angucke, im Beispiel, habe ich mir das tief gespalten vorzustellen? Sind da sind da Tücher zerschnitten worden, die sich nicht so leicht flicken lassen? Also haben wir es da mit dem totalen Desaster zu tun?
Ja, das ist eine schon wieder eine gute Frage. Finde ich, das ist schwer zu beantworten. Ne? Also ich glaube, das ist, glaube ich, sehr differenziert, muss man das betrachten. Ja und nein. Also ich denke schon, dass gerade, ja, also ich würde schon sagen, dass wenn wir in die Clubkultur schauen, wenn wir in die queere Szene schauen, also das sind die Szenen, die mir am nächsten liegen. So, deswegen beantworte ich das jetzt mit dem Blick. Dann würde ich schon sagen, da sind Gräben entstanden, die, glaube ich, so leicht auch nicht wieder zu füllen sind. So, also ich glaube, wenn ich mich mit Juden und Jüdinnen unterhalte, die sich ebenfalls in diesen Szenen bewegen, also dann herrscht bei denen oft eine große Unsicherheit einfach. Eine Unsicherheit darüber, wo ist man sicher, mit wem kann man sozusagen da tatsächlich vertrauen. Wenn ich halt schaue, wie sich eben einige Leute geäußert haben, dann muss ich halt schon auch ganz klar sagen, das sind auch Leute, da möchte ich dann eigentlich jetzt auch nichts mehr mit denen so zu tun haben. Also wenn jemand jetzt ganz klar sagt, hier, die Hamas-Terroristen vom 7. Oktober sind Befreiungskämpfer. Es handelt sich hier um den Ausbruch aus dem Gefängnis. Wenn auch beispielsweise, wenn auf queeren Partys DJs spielen, die sich mit Hashtag-Kampagnen solidarisieren, wo beispielsweise die Houthi-Rebellen gefeiert werden. Ja, die Houthi-Rebellen ist eine Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist im Jemen, die ganz wirklich furchtbare Menschenrechtsverletzungen begehen. Gibt es Hunderttausende Sklaven und Sklavinnen tatsächlich. Vor relativ kurzer Zeit haben die Houthis eine Pressemitteilung herausgegeben, wo sie erklärt haben, dass sie 13 homosexuelle Männer exekutiert haben. 7 davon durch Steinigung und 6 davon durch Kreuzigung. So, wenn sich mit solchen Organisationen DJs solidarisieren, was tatsächlich passiert ist, die auf queeren Partys auflegen, dann möchte ich ehrlich gesagt da nicht mehr hingehen. So, ne? Ich glaube, das ist etwas, das ist ein sehr, sehr großes Problem, so, was wir an vielen Stellen so sehen. Aber ich glaube, man kann nicht nur, ich glaube, es gibt auch Entwicklungen, die positiv sind. Zum Beispiel, wenn wir auf feministische Bündnisse zum Beispiel schauen, dann gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Am feministischen Kampftag ist es schon seit Jahren so im März, dass es eine sehr große Demo gibt in Berlin, eine linke Demo, ja, in der es sehr oft sehr starken Israel-Hass gibt, wo die sich sehr, sehr eindeutig pro-BDS, anti-israelisch positioniert. Und in diesem Jahr gab es ein Bündnis, das gesagt hat, nee, wir wollen das jetzt eigentlich nicht mehr. Wir wollen da wir wollen unsere eigene Demo haben. Und dieses Bündnis hat dann eine eigene Demo eben angekündigt. Da gab es dann vorher so ein bisschen, hatten Leute Angst, dass da jetzt vielleicht nicht so viele Teilnehmende sein werden. Oder haben gesagt, naja, wer weiß, ne, wie viele da jetzt kommen werden. Es ist ja nicht, dass da irgendwie gar niemand kommt und so. Und schlussendlich war es so, dass mehr als 10.000 Personen an dieser Demo teilgenommen haben. Also der Ort, wo der Demo-Treffpunkt war, viel zu klein tatsächlich für all diese Leute, die sich da getroffen haben. Denn es zeigt sich eben auch, es gibt eben Leute, die wollen da nicht mitmachen und die denken eben auch schon antisemitismuskritisch. Also es mag diesen Riss geben, aber ich glaube, es entstehen auch neue Dinge und es entstehen neue Bündnisse und es entstehen ja neue Dynamiken irgendwie, also von Leuten, die anders denken. Und ich finde, das ist halt bei allem, was schlecht ist und bei allem, was sich sehr, sehr negativ entwickelt hat und was extrem enttäuschend war, gibt es eben doch auch diese Dinge, die neu und vielleicht positiv sind.
Bist du denn selber eher pessimistisch oder eher optimistisch, wenn du mal auf deine eigenen Szenen guckst?
Ja, eine Mischung halt, ne? Also ich bin grundsätzlich, ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Also es changiert auch von Tag zu Tag, muss man auch ganz ehrlich so sagen, ne? Irgendwie, wie die Entwicklungen halt sind. Der 7. Oktober ist jetzt wirklich schon eine Weile eine Weile her. Der Krieg ist natürlich weiterhin ongoing sozusagen, aber es schaffen auch weiterhin immer noch Leute, Dinge zu sagen, die einfach vollkommen unmöglich sind. So, das ist ja desillusionierend. Es ist auch, also ich glaube, ja, wie so oft ist es halt auch sehr schwierig, in den Dialog tatsächlich zu gehen. Wir haben uns das auch einfacher vorgestellt, aber ich glaube, es ist schon auch kompliziert, in den Dialog zu gehen. Ich glaube, so richtig kann man das auch erst sagen, also man kann das, glaube ich, erst sagen, wenn einige Zeit ins Land gegangen ist und wenn sich, wie ich schon gesagt habe, neue Bündnisse irgendwie etabliert haben, neue Gruppen sich gegründet haben, neue Dinge vielleicht passiert sind. Also ich persönlich bin schon desillusionierter, was einiges angeht, so, aber gleichzeitig versuche ich ja trotzdem auch optimistisch zu bleiben, weil ich halt denke, wie gesagt, Neues entsteht, es ist nicht alles schlecht, auch wenn man das vielleicht so empfindet. Ja, es ist auch wie bei in vielen anderen Bereichen auch, also es handelt sich ja auch oft um eine sehr laute Minderheit, die da spricht, beziehungsweise die halt so diese Menschenfeindlichkeit verbreitet. Vielleicht ist es in der Realität, vielleicht sind es in der Realität auch gar nicht so viele, beziehungsweise gibt es eben wie auch in sehr vielen anderen Bereichen, wenn wir auf die AfD blicken, wenn wir auf Rechtsextremismus blicken und so weiter, gibt es vielleicht auch noch eine Mehrheit, die vielleicht noch nicht spricht, die sich anders positioniert. Die Hoffnung bleibt ja natürlich. Genau, also deswegen, ich möchte da eigentlich auch jetzt nicht so super negativ drauf blicken, sondern ich versuche es auch immer ein bisschen, diesen Optimismus mir zu bewahren halt.
Dann enden wir doch mit dieser optimistischeren Note. Stefan Lauer, vielen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank, Henning.
Genau, und das Buch dazu, wenn ihr das lesen wollt, das ist bereits erschienen, wie gesagt, Judenhass Underground, Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen. Mein Name ist Henning Cordes, das war Nachtclub über Pop für heute. Tschüss, macht es gut.